Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Wir schreiben das Jahr 1946. Die Stadt des KDF-Wagens, so hieß sie damals, lag am Boden. Zukunft ungewiss. Ob es überhaupt weitergeht, keiner weiß es. Zu viele Faktoren sind nicht geklärt. Zu viel ist offen. Keiner fühlte sich verantwortlich. Wenn man in Chroniken der Stadt hineinschaut, so heißt es, wer 1946 am Bahnhof stand, stand in einer trostlosen Landschaft, mitten in einer Wüste. Nichts, mitten im Nichts. Ein eisiger Wind zog Ende 45, Anfang 46 durch diese Gassen der Baracken. Mitten in dieser Trostlosigkeit, mitten in dieser ungewissen Zukunft entsteht eine kleine Gemeinde. 10 Menschen gründen eine Gemeinde und diese Gemeinde bietet Heimat für Menschen, die ihrerseits Heimat verloren haben und zwar unwiderruflich. Mitten in dieser Trostlosigkeit entsteht die Stadtmission. Ein Aufbruch, ein hoffnungsvoller Aufbruch inmitten großer Hoffnungslosigkeit und halber Zerstörung. Viele Menschen hier in diesem Raum, behaupte ich, kennen Aufbrüche. In irgendeiner Form sind in fast allen Biografien Aufbrüche vorhanden. Alle Aufbrüche haben eins gemeinsam. Voran geht eine Krise. Oder mindestens mal eine große Flaute. Eine gewisse Form von Hoffnungslosigkeit. So wie wir es auch heute erleben. Und Esther hat es schon in ihrer Moderation ein wenig erlebt. Ja, da ist ein hoffnungsvoller Aufbruch auch in unserer Stadt zu spüren. Und nicht nur wegen steigender Temperaturen. Nein, die Inzidenzen, sie fallen und die Biergärten öffnen. Auch neben uns sitzen wieder Menschen. Ich finde das total schön, dass da wieder Menschen sitzen und miteinander Gemeinschaft haben, sich austauschen und leckeres Essen genießen. Und wenn man in die Stadt geht, dann kann man dort flanieren, ein Eis essen und zwar ohne Umweg über die Maske. Was ist das für ein tolles Gefühl? Abgesehen davon, wie ich nicht wissen würde, wie man jetzt ein Eis essen sollte, wenn man es erst hier essen könnte. Ja, das wäre ja alles weggelaufen von der Eisdiele bis hierhin. Was ist das für ein schöner Aufbruch? Und man merkt es, man sieht es den Menschen an, dass sie sich freuen. Und so ähnlich mit der Freude und mit dem Aufbruch und der hoffnungsvollen Stimmung verhielt es sich auch beim Volk Israel, bei den Juden. Ab spätestens 587 vor Christus waren sie im Exil in Babylon, fern von der Heimat, verschleppt und vertrieben. Und dieses Exil dauerte bis 535 vor Christus. Jahrzehnte in der Fremde, fern von ihrem Heiligtum, auch gefühlte Entfernung von Gott. Und dann erobert da ein großer Perserkönig das babylonische Reich und der König Kyros tritt an die Macht und er erlässt einen Erlass, der da heißt, dass das Volk Israel wieder zurück in ihr Land gehen darf. Und nun, was sie dort finden in Israel und ganz speziell in Jerusalem, das ist erst einmal nicht toll. Es liegt vieles am Boden. Der Tempel ist zerstört. Und da sind Menschen, die dorthin reisen, die es noch kannten, die den Tempel noch kannten und jetzt kommen sie wieder in hohem Alter. Damals waren sie vielleicht Teenager, Kinder, als sie fliehen mussten. Und jetzt kommen sie wieder und finden Zerstörung vor. Eigentlich eine hoffnungslose Situation. Und doch ist sie so hoffnungsvoll, denn sie haben Freiheit wieder gefunden und sogar Unterstützung von einem mächtigen König. Die Frage ist jetzt, wie gehen die Juden mit dieser neu gewonnenen Freiheit um? Wie werden sie ihre Zukunft miteinander gestalten? Werden sie Dinge anders machen als vorher? Zwei Punkte, zwei Beobachtungen möchte ich euch weitergeben, die ich im Esra-Nehemia-Buch, man muss es immer zusammenlesen, gefunden habe. Und wir werden uns ja in der nächsten Zeit noch etwas intensiver mit diesem Buch beschäftigen. Insgesamt viermal werden wir über Esra und Nehemia etwas hören. Und heute geht es los mit dem großen Aufbruch. Und der erste Punkt ist Aufbruch von innen. Aufbruch von innen. Das Problem vom Volk Israel ist ja, dass sie in der Vergangenheit ihre Prioritäten und ihre Ziele so immer latent, so doch deutlich zwischendurch an Gott vorbeigelegt haben. Sie hatten da einen Bund mit Gott, das war ihnen auch irgendwie bewusst, aber danach leben, danach handeln, Fehlanzeige, nicht nur schwierig, sondern grobes und gröbstes Versagen. Im Bund Gottes heißt es eigentlich, wie man A, mit Gott eine Beziehung lebt und was da wichtig ist, und B, heißt es da auch in dem Bund mit Gott, wie das mit dem Mitmenschen aussieht. Beides hat nicht funktioniert. A, hat das Volk Israel sich immer wieder anderen Göttern zugewendet. Und B war das, und das ist einer der Hauptkritikpunkte Gottes am Volk Israel, B hat das zwischenmenschlich überhaupt nicht funktioniert. Sondern letztlich waren die Könige, die Oberhäupter des Volkes, eher auf ihren eigenen Profit und auf ihre eigene Gier und auf ihren eigenen Gewinn bedacht, als dass sie sich darum gekümmert hätten, wie das mit dem Nächsten und so aussieht, wie das mit Gerechtigkeit aussieht, wie das mit Liebe aussieht. Anstattdessen beuten sie aus und knechten ihre Mitbürger. Katastrophales Versagen. Fern von Gott. Und jetzt ist die Frage, lernt dieses Volk aus der Geschichte? Das ist übrigens auch eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen dürfen. Lernen wir eigentlich aus unseren Erfahrungen oder aus den Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern? Lernen wir auch aus gegenwärtigen Erfahrungen? Nein, es ist keine rhetorische Frage. Manchmal hat man natürlich eine schnelle Antwort. Nö, man hat den Eindruck, man lernt nicht. Aber vielleicht lernt man ja doch. Und vielleicht können wir uns beim Volk Israel ein wenig Lerngewinn abschneiden, denn sie tun es jetzt anders. Sie fangen anders an. Sie legen ihre Prioritäten neu. Und sie tun etwas, was wirtschaftlich und sicherheitspolitisch extrem widersinnig scheint. Ja, Stadtmauern liegen brach, alles liegt brach. Und womit fangen sie an? Ich lese es euch vor aus Esra 3. Und sie bauten den Altar Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner Stätte, denn Schrecken war über sie gekommen vor den Völkern der Länder, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht. Und etwas weiter heißt es dann, und sie traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten, auch die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn gelegt hatten, stellten sich die Priester auf in ihren Gewändern. Es ist nicht zuerst die Stadtmauer, die gebaut wird, Es ist zuerst der Tempel, der gebaut wird. Es geht, und das ist die Erfahrung offensichtlich der Israeliten, es geht in allererster Linie und zuallererst um Gott. Das geistliche Zentrum wird wiederhergestellt. Es ist ein Aufbruch von innen heraus. Was lernen wir durch unsere Geschichte? Wo brechen wir auf? Ich könnte auch anders fragen, was brechen wir auf aufgrund unserer Erfahrungen? Mit welchen Verhaltensweisen, mit welchen Prioritäten brechen wir, um einen Aufbruch zu erleben? Sind wir dazu bereit? Alles Leben resultiert aus Gott. Das wird durch das Handeln der Juden sichtbar. Es resultiert nicht aus der eigenen Schaffenskraft. Es resultiert nicht deswegen, weil ich so toll bin. Was kannst du schon für dein Leben? Wer hat bestimmt, dass du lebst? Du nicht. Da hattest du keinen Einfluss drauf, dass du heute hier sitzt. Alles Leben resultiert aus Gott. Und das machen die Juden, das Volk Israel, mit dem Bau des Tempels deutlich. Und daraus folgt, nachdem sie diese Grundsteine gelegt haben, ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Stadtmission damals auch ähnlich war, die Anbetung. Daraus folgt die Anbetung. Und wenn ich alte Bilder sehe, wie hier was gebaut worden ist, dann stand da mindestens ein Posaunenchor daneben. Da stand da mindestens ein Posaunenchor und hat gespielt. Also auch ein Lob Gottes für das, was passiert. Aus dem Aufbruch, aus dem Inneren folgt die Anbetung am Herzen Gottes. Da heißt es, und die Priester, die standen auf in ihren Gewändern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Was für ein ergreifender Moment. Und ich sage euch ganz ehrlich, als wir hier gerade miteinander gesungen haben, ohne Maske, also letzte Woche war es schon schön, als wir "Großer Gott, wir loben dich" gesungen haben. Und ich fand es gerade nochmal ein Tucken bewegender, als ich von hinten den Schall gehört habe. Was für ein ergreifender Moment. Und was muss das auch damals bedeutet haben für das Volk, was da Gott lobt? Die Anbetung am Herzen Gottes ist Ausdruck der Gemeinschaft mit ihm. Und sie bringt einen fundamentalen Punkt zum Vorschein, nämlich das Halten des ersten Gebotes. Warum? Im ersten Gebot heißt es: Ich bin dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter, weder dich noch andere, irgendwelche bronzenen Götter oder irgendwelche Häuser oder sonst irgendwas. Ich bin der Herr, dein Gott. Und durch die Anbetung, durch den Lobpreis macht sich das Volk und machen wir uns bewusst, es geht nur um ihn. Es geht nicht um mich. Es geht nie darum, ob mir der Lobpreis gefällt, ob mir die Lieder passen, ob mir der Text passt, ob mir der Rhythmus passt, ob mir irgendetwas passt, ob das mein Geschmack ist. Es ist egal, total egal, solange es um ihn geht. Wenn der Text ihn lobt, den auferstandenen Herrn, wenn er klar macht, dass er Gott ist, ist alles andere egal. Es geht nicht um uns, es geht ja um ihn. Wenn es um uns gehen würde, würde es nicht um ihn gehen. Ihr versteht, es geht um ihn. im Lobpreis. Und das wird da deutlich. Ihm ist alles Leben zu verdanken, nicht mir. Es ist Aufbruchsstimmung. Es ist Aufbruchsstimmung beim Volk Israel. Ich kann mir das in meinem inneren Auge lebendig vorstellen, was da für ein Fest gefeiert worden ist. Und es ist auch Aufbruchsstimmung bei uns. Und das ist gut so. Das ist schön. Und darüber gilt es, Gott zu loben und zu preisen. Und das wollen wir auch in Form des Abendmahls tun, was wir gleich miteinander feiern. Im Abendmahl drücken wir ja auch aus, dass wir akzeptieren, dass er unser Retter ist, dass er uns aus Gefangenschaft von Schuld und Sünde herausgeholt hat. Und wenn wir können uns nicht hier vorne versammeln, ich mache schon immer diese Bewegung, als würden wir uns vorne versammeln, nein, das geht nicht, aber wir werden gemeinsam im Saal Abendmahl miteinander feiern, als Ausdruck dafür, dass wir glauben, dass er der auferstandene Herr ist, dass wir ihm alles Leben zu verdanken haben, dass er sich uns in Barmherzigkeit und Gnade zuwendet. Was für ein heiliger Moment das ist. Wir haben 1,5 Jahre kein Abendmahl miteinander gefeiert. Ich habe extra nochmal im Kalender geguckt. Das letzte Mal war im Januar 2020 oder Anfang Februar. Das ist lange her. Was für ein Moment, dass wir das miteinander feiern dürfen. Das ist Aufbruchsstimmung. Und wenn wir aufbrechen, dann doch hoffentlich hin zu ihm. Und das wollen wir uns neu auf unser Herz schreiben lassen durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Amen.